Ich fürchte, dass wenn es vor 2000 Jahren schon E-Mail und Internet und so weiter gegeben hätte, dann hätten wir das Dokument nicht, das wir als Philipperbrief bezeichnen. Also den Brief des Apostels Paulus an die christliche Gemeinde in der antiken griechischen Stadt Philippi. Die Stadt selber hat den Zahn der Zeit leider nicht so gut überlebt. Man kann die zwar noch besuchen, aber sie besteht nur noch aus Ruinen. Anders das Dokument des Philipperbriefes. Da gibt es erstaunlicherweise, wie von anderen Schriften der Bibel auch, originale Handabschriften, im Fall des Philipperbriefes sogar noch aus dem ersten Jahrhundert. Seit allerfrühester Christenheit also ist der Philipperbrief Teil des Neuen Testaments der Bibel. Weil also die E-Mails damals noch echte Handarbeit waren, können wir heute in diesen sorgfältig überlieferten Dokumenten, Bibeldokumenten lesen. Und das ist natürlich hochinteressant, weil wir damit unheimlich nahe dran sind an der Quelle. An Jesus, an Paulus und an der Ursprünglichkeit der ersten Christen, an dieser ganzen Lebendigkeit. Und natürlich auch an den Fragen, die die Menschen damals hatten und die sich gar nicht so sehr unterscheiden von den Fragen, die wir heute haben. Wie ist das mit dem Leben? Wie geht Leben, wahrhaftes Leben? Und was bedeutet ein Leben aus dem Glauben heraus, ein Leben mit Jesus Christus? Paulus zum Beispiel hat ja, nachdem er von Jesus bei Damaskus bekehrt worden war, solche Missionsreisen unternommen, bei denen er das Evangelium weitergetragen hat und auch Gemeinden gegründet hat. Man kann das alles nachlesen in der Bibel, in den Paulusbriefen und vor allem auch in der Apostelgeschichte. Und auf seiner zweiten Missionsreise hat er in den Jahren 48, 49 nach Christus, man weiß das sehr exakt, diese Gemeinde in Philippi gegründet. Und die Umstände der Gemeindegründung waren so, wie die Umstände bei Gemeindegründung eigentlich immer sind. Es gab Schwierigkeiten. Vorne und hinten voller Probleme. Immer wieder ging es so auf und ab und keiner wusste so richtig, geht es überhaupt weiter, wie auch immer. Zum Beispiel, an einer bestimmten Stelle wusste Paulus und sein Kompagnon Silas, sie wussten einfach nicht weiter. Es gab viele Ideen, sie hatten sich eigentlich Pläne gemacht, dachten auch, dass diese Pläne von Gott sind, aber wie das manchmal so ist, man täuscht sich auch. Irgendwie, es ging nicht weiter, sie probierten dies, sie probierten das. Sie hatten eigentlich eine bestimmte Vorstellung, in eine bestimmte Region zu gehen, aber irgendwie tat sich keine Tür auf. Eine richtige Krise. Es war einfach keine offene Tür da. Oft ist das ja so, dass wir erst in solche Krisen geraten müssen, bis Gott neu zu uns sprechen kann. Und bei Paulus war das auch so. Und es war bei Paulus so, dass er das Erlebnis hatte, dass Gott zu ihm in einem Traum gesprochen hat. Und in diesem Traum erschien Paulus, ein Mann aus Mazedonien. Keine Ahnung, warum er das wusste. Irgendwie wusste er es in diesem Traum. Der ist aus Mazedonien. Und dieser Mann sagte, komm herüber und hilf uns. Das war ein total durchgeknallter Traum, denn Mazedonien liegt in Europa. Und Europa war weit weg. Europa war völlig aus dem Blickfeld von Paulus. Aber genau das war der Punkt, was Gott von Paulus wollte, dass das Evangelium, das er bereits ausgebreitet hatte und was sich da in Nahost, in Israel, in diesen griechischen Gebieten ausgebreitet hatte, dass es überspringt von einem Kontinent auf den anderen. Das war Gottes Idee. Paulus wäre wahrscheinlich nie selber drauf gekommen, wenn er nicht in dieser Krise gesteckt hätte und wenn Gott nicht so zu ihm gesprochen hätte. Man kann das nachlesen in der Apostelgeschichte. Ihr müsst das lesen. Das ist wirklich spannend, wie das Evangelium sich in Europa verbreitet hat. Wir wissen zum Beispiel durch diese biblischen Dokumente, wie der erste Mensch, der Christ wurde, hieß. Der erste Mensch, der auf europäischem Boden Christ wurde, das Evangelium verstanden hatte und Christus als Herrn und Heiland angenommen hat, war eine Frau, eine Geschäftsfrau mit Namen Lydia. Und die erste Gemeinde auf europäischem Boden hat sich getroffen in dem Haus dieser Frau Lydia in der Stadt Philippi. Das klingt im Nachhinein jetzt alles toll und spannend, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das verbunden war mit einer großen Krise, mit Schwierigkeiten, wo Paulus und Silas keinen Plan hatten, wie es weitergehen sollte. Und sie wirklich das Gefühl hatten, jetzt müssen wir uns auf Gott verlassen. Wir wissen selber eben auch nicht weiter. Das waren die Umstände. Die nächste Schwierigkeit, nachdem das bewältigt war, folgte prompt. Und die nächste Schwierigkeit erinnert uns daran, dass immer dann, wenn es darum geht, im Glauben etwas zu wagen oder einen nächsten geistlichen Schritt zu tun, dass dann das mit Widerständen zu tun hat. Nicht nur mit irdischen Widerständen, sondern auch mit geistlichen Widrigkeiten. Im Fall des Paulus in Philippi war das so, dass diese geistlichen Widerstände dem Paulus und Silas begegnet sind in Form einer Wahrsagerin, die mit finsteren Mächten zu tun hatte und die Paulus und Silas das Leben schwer gemacht haben. Und als Paulus durch die Kraft Gottes diese Frau von ihren okkulten, finsteren Mächten befreit hatte, war überhaupt nicht alles gut, sondern im Gegenteil, die Schwierigkeiten wurden größer, denn diese Frau war eine Sklavin und ihre Besitzer haben mit ihrer Wahrsagekunst Geld verdient. Und dann waren es diese Besitzer dieser Frau, die Paulus und Silas ins Gefängnis werfen ließen. Die haben ihnen einfach das Geschäft kaputt gemacht. Das ist die Wahrheit. Paulus und Silas auf ihrer großen Mission, jetzt Europa zu evangelisieren, saßen also fest in einem Gefängnis. Es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Jetzt sitzt man hier fest. Sie hätten allen Grund gehabt, entmutigt und frustriert zu sein. Und Gott zu sagen, Gott, du kannst deine Gemeindearbeit, deine Mission gerne machen, aber bitte ohne uns. Das ist uns ein bisschen zu stressig. Paulus und Silas taten das Gegenteil. Das Gegenteil dessen, wonach sie sich eigentlich fühlten, nämlich die Köpfe hängen zu lassen und Trübsal zu blasen. Sie griffen zu der stärksten Waffe, die wir Menschen haben. Unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe. Wir denken in diesen Tagen ja an die berühmte Rede von Martin Luther King. I have a dream. Was die Welt, was unsere Städte, was unsere Gemeinden brauchen, sind unsere Träume, unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe. Und so sitzen Paulus und Silas im Gefängnis. Und anstatt Trübsal zu blasen, singen sie und loben Gott. So ist es nun mal. Beten, singen, Gott loben, zum Gottesdienst gehen, sollten wir gerade dann machen, wenn wir uns nicht danach fühlen. Wenn es uns gerade nicht reinpasst, wenn wir uns nicht danach fühlen, wir sollten es trotzdem tun. Oder sogar gerade dann. Darauf kommt es an. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, mitten in diesem Singen und Loben passiert ein Erdbeben, die Gefängnismauern wackeln, die Gittertüren kippen irgendwie raus, sie kommen frei und der Gefängnischef bekehrt sich, obwohl er sich eigentlich umbringen wollte. Er war der zweite Europäer, der zum Glauben kam. Was sind das für Stories? Was sind das für Stories? Leute, was will ich damit sagen? Dieser Paulus, von dem wir hier hören und der uns mit dieser uralten Botschaft, mit diesem uralten Brief begegnet, hat etwas zu sagen, denn er hatte Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten erfahren. Deshalb ist er so voller Freude, voller Zuversicht, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass Gott, wenn er einmal etwas angefangen hat, in uns und bei uns selbst und mit uns, dass er dieses Werk zu Ende bringen wird. Durch alle Schwierigkeiten hindurch, durch alle Widrigkeiten und Widerstände und mitten in allen Glaubens- und Lebenskrisen kommt Gott mit uns am Ziel. Wetten? In dem Text, den wir auch gleich komplett hören werden, gibt es einen Satz, das ist ein Schlüsselsatz und in diesem Abschnitt mein Lieblingssatz und den will ich euch nicht vorenthalten. Der heißt Philipperbrief Kapitel 1, Vers 6. Paulus schreibt, ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott hat in jedem von uns sein Werk angefangen, sonst wärt ihr nicht hier. Hat angefangen, vielleicht sehr klein, vielleicht sehr vorsichtig, vielleicht stecken wir gerade in einer Glaubenskrise. Gott hat, der dieses Werk angefangen hat in uns, der wird es auch zu Ende bringen. Gott gibt keinen von uns auf. Darauf können wir wetten. Darauf dürfen wir vertrauen. Gott kommt mit unserem Ziel, mit jedem von uns. Georg wird Breitfeld, unser Sommerpraktikant auf der Evangelischen Hochschule Tabor, der uns noch 2 Wochen hier unterstützen wird, wird uns gleich mit hineinnehmen in diesen ersten Abschnitt des Philipperbriefes, der für heute der Predigttext ist. Und danach gibt es noch einen zweiten Teil der Predigt zum Thema von heute, ein neues Herz. Jetzt hören wir erstmal den Bibeltext.
Ich lese Philipper 1, 1-11. Paulus und Timotheus, Diener von Christus Jesus, an alle, die in Philippi leben und durch ihre Zugehörigkeit zu Christus Jesus zu den Heiligen gehören, samt den Gemeindeleitern und den Zuständigen für den Gemeindedienst. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Ich danke ihm in jedem Gebet, dass ich für euch alle spreche. Ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Es ist ja nur richtig, dass ich so über euch alle denke. Denn ich habe euch ins Herz geschlossen. Egal, ob ich im Gefängnis sitze oder vor Gericht die gute Nachricht verteidige und für sie eintrete. Ihr alle erhaltet zusammen mit mir Anteil an der Gnade, die Gott mir schenkt. Gott ist mein Zeuge. Ich sehne mich nach euch allen mit der ganzen Liebe, die Christus Jesus in mir geweckt hat. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll weiter wachsen und zunehmend geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt. Denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Dann werdet ihr reichlich ausgestattet sein mit dem Ertrag der Gerechtigkeit. Den lässt Jesus Christus wachsen, um die Herrlichkeit und den Ruhm Gottes noch größer zu machen.
Paulus ist in der Theologie- und Philosophiegeschichte ja nicht gerade als Softie bekannt. Da gibt es so ein paar ganz harte Nüsse von ihm, die uns bis heute Schwierigkeiten bereiten. Er war hart in der Sache und scheute keine Auseinandersetzung, wenn es um das Evangelium ging. Auch dann, wenn es ihn persönlich etwas kostete. Der Philipperbrief ist im Gefängnis entstanden, habe ich schon erwähnt. Paulus wartete auf seinen Prozess, der ihm aufgrund seiner Missionstätigkeit gemacht werden sollte. Paulus war im Gefängnis aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner religiösen Überzeugungen. Und muss man schon sagen, an der Stelle war er kompromisslos und ein harter Hund. Umso mehr überrascht es, dass die Tonart des Philipperbriefes, ne, im Gefängnis geschrieben, das und das ist die Situation, unglaublich warmherzig ist. Ganz warmherzige, liebevolle Formulierungen finden wir da. Lesen noch mal kurz rein, Vers 7 zum Beispiel. Ich kann gar nicht anders, als so über euch zu denken, denn ich habe euch ins Herz geschlossen, schreibt er dieser Gemeinde in Philippi. Es gibt noch ein paar andere Stellen, auch später in den Kapiteln noch. Da hat man wirklich den Eindruck, es ist eine unheimlich enge, liebevolle Beziehung, gerade zu dieser Gemeinde, also zwischen dieser Gemeinde und Paulus. Und zwar nicht nur so eine menschliche Sympathie, sondern auch eine geistliche Verbindung, die er mit diesen Christen hat. Dass sie eines Sinnes sind im Glauben, dass sie durch Jesus Christus verbunden sind und dass sie gemeinsam an einer Sache engagiert sind, nämlich das Evangelium weiterzutragen. Die enge Beziehung, die Paulus zu diesen Gemeindegliedern der Gemeinden, die er gegründet hatte, hatte, wird auch in den Grüßen deutlich. Also die Paulusbriefe heißen ja nicht nur so, sondern das sind ja tatsächliche Briefe gewesen. Fangen an, haben wir ja gerade gehört, mit so einem Absender und mit einem Gruß, hallo, die und die schreiben und grüßen euch. Und am Ende dieses Briefes ist so ein Abschiedswort und sind auch immer so eine ganze Litanei an Grüßen, wo man den Eindruck hat, Paulus kannte die Leute wirklich und interessierte sie für sie und nennt Namen, wie ist es denn mit der und schöne Grüße an denjenigen und so weiter und so weiter. Im Vers 8 unseres Predigttextes steht, Gott weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Auch wieder so eine warmherzige Formulierung. Und er sagt, der Grund, warum ich mich mit dieser herzlichen, also warum ich mich nach euch sehne, ist die herzliche Liebe, die Gott in mir für euch geweckt hat. Finde ich toll. Man könnte ja meinen, heutzutage, wo wir Mobiltelefone haben und SMS und WhatsApp und Facebook und was weiß ich was alles, dass es uns eigentlich einfacher fallen sollte, miteinander Kontakt zu halten, um mal nachzufragen, wie geht's denn und was ist aus dir geworden und so weiter. Man hat aber das Gefühl, das Gegenteil ist der Fall. Die besten Technologien nutzen nichts, wenn es kein echtes Interesse, wenn es dieses herzliche Verlangen, dieses innere Herz oder wie es hier heißt, also diese herzliche Liebe, die Gott in uns wecken will, wenn die eben nicht da ist. Die Liebe zu den Mitmenschen. Wenn Gott nicht so eine herzliche Liebe in uns weckt. Jeder von uns, klar, ist wahnsinnig beschäftigt mit sich selber. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und oft gelingt es uns nicht mal in der Gemeinde, uns umeinander zu kümmern und mal nachzufragen, obwohl es technisch eigentlich so einfach fallen sollte. Beziehungen sind so wichtig. Es ist nicht wichtig, ob das Beamer-Bild hier genau gerade ist, ob da jeder Punkt und Komma gerade sitzt, sondern wie wir miteinander umgehen, das ist wichtig. Ob wir uns in Liebe begegnen können. Im 1. Korintherbrief, ist ja auch von Paulus, Kapitel 13 steht der schöne Satz, simpel und lapidar, ohne die Liebe ist alles nichts. Ohne die Liebe ist alles nichts. Gott muss in uns ein herzliches Verlangen, eine herzliche Liebe erschaffen, in uns wecken. Sonst stehen wir trotz Smartphones irgendwie neben der Kappe da. Den Punkt, den ich machen möchte, der unser Thema heute ist, ein neues Herz zu bekommen, den möchte ich jetzt mit euch noch ein bisschen näher anzuschauen, wie das denn zustande kommt. Was bedeutet es, dass Gott in uns ein neues Herz schaffen möchte? Das griechische Wort, das Paulus in diesem Abschnitt für Liebe verwendet, wird in der Bibel häufig im Zusammenhang mit Gott oder mit Jesus benutzt. Also diese liebevolle, herzliches Verlangen untereinander. Wenn Paulus da von dieser Liebe redet, benutzt er ein bestimmtes Wort und das wird oft im Zusammenhang mit Gott und Jesus verwendet. Und zwar heißt das Agape, die göttliche Liebe. Es ist sogar in der Bibel geradezu ein Synonym für Gott. Zum Beispiel, ganz bekannter Abschnitt, lese ich mal kurz rein, im 1. Johannesbrief, bisschen weiter hinten in der Bibel. Da steht zum Beispiel, Gott ist Liebe. Also Synonym für Gott. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Und wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist ein sehr wichtiger theologischer, biblischer Zusammenhang, ein Zusammenhang des Glaubens. Dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und durch diese Liebe, die Gott zu uns hat, wozu wir frei werden für die Beziehung zu Gott, können wir andere lieben. Gott ist die Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Erst wenn wir uns von ihm lieben lassen und lieben lassen können, werden wir frei, andere zu lieben. Okay, noch einen Schritt weiter. Was heißt das konkret? Was heißt das praktisch? Ich finde, dass unser Abschnitt uns eine Antwort darauf gibt, die gar nicht so überraschend ist, aber ziemlich einleuchtend. Nämlich, Paulus spricht in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, uns von Gott lieben zu lassen, damit wir andere lieben können, vom Thema Gebet. Es ist kein Zufall, dass das so ist. Paulus spricht vom Thema Gebet. Also ihr habt es noch sicher noch im Ohr. Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch alle, wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Und so weiter und so weiter. Also man hat das Gefühl, der Paulus betet dauernd und deswegen hat er die ganzen Leute auf dem Zettel, deswegen kann er da Grüße in diesen seinen Briefen reinschreiben. Er hat so eine tatsächliche vielleicht oder eine innere Liste, wo er für die Leute betet und sie umbetet und so weiter. Jedes Mal im Gebet, wenn ich für euch bete. Wer betet, bekommt eine andere Beziehung zu seinen Mitmenschen. Ist eigentlich logisch. Wer betet, bekommt eine andere Beziehung zu seinen Mitmenschen. Ganz ausdrücklich, um das klar zu sagen, es geht nicht darum, mir nicht darum und der Bibel nicht darum zu sagen, als gute Christen müssten wir aber uns doch ein bisschen mehr lieb haben. Als anständige Gemeinde sollten wir aber anders miteinander umgehen. Es geht nicht um diesen moralischen Zeigefinger. Alles beginnt mit dem Gebet. Das verändert uns, indem wir andocken an der Liebe Gottes. Indem wir für andere beten, werden wir erstmal selber verändert und bekommen eine andere Beziehung. Und es ist kein Wunder, dass wir anderen auch anders begegnen. Von uns aus sind wir wahnsinnig ich-bezogen, mit uns selber beschäftigt und blind für die Sorgen anderer. Es ist so. Jeder hat sein Programm, sein Wochenprogramm und seine 1000 Leute, die er trifft. Es gibt 1000 Entschuldigungen dafür oder Umstände. Wir haben die Kraft nicht zum Beten, wir haben die Kraft nicht zum Lieben. Aber wir können es uns schenken lassen. Wir können um Liebe bitten. Gerade merke ich zumindest bei mir, gerade beim Lieben sollen erkennen wir unsere Sündhaftigkeit, unser Sündersein. Wir sind oft jämmerliche Partner und Ehemänner und Ehefrauen und Väter und Mütter und Geschwister und oft jämmerliche Freunde und Mitchristen in der Gemeinde und Kollegen und Vorgesetzte. Wir brauchen ein neues Herz. Immer wieder neu. Und es beginnt mit einer Einsicht. Mit der Einsicht, indem wir mit Schrecken entdecken, was wir für Menschen sind. Dass wir ohne die Liebe Gottes keine Kraft haben zum Leben. Wir haben nichts zu geben. Wir haben keine Zeit, wir haben den Kopf nicht dafür. Die Veränderung unseres Herzens, ein neues Herz zu bekommen, beginnt mit einer Einsicht. Mit dem Erschrockensein über sich selbst, was bin ich für ein Mensch? Dass wir entdecken, ohne die Liebe Gottes haben wir nichts zu geben. Es geht nicht um den moralischen Zeigefinger, sondern es geht um die Einladung. Um die Einladung, uns zu Gott, an Gott zu wenden. Kommt zu mir, ich habe euch zuerst geliebt. Ich will euch lieben, kommt zu mir, lasst euch lieben, dass ihr lieben könnt. Wir dürfen zu Gott kommen mit unserer ganzen Armut, mit unserer ganzen Armseligkeit und ihn bitten, Gott, nimm du mich an, um deines Sohnes Jesu willen. Dass wir glauben dürfen, dass wir geliebt sind bei Gott. Das ist doch der Punkt des Evangeliums, dass wir glauben dürfen, wir sind geliebt bei Gott und zwar brutto, inklusive dessen, wer wir sind. Mit unserem Sündersein, mit unserem Zu-Kurz-Kommen, mit unserer Lieblosigkeit, mit der Gleichgültigkeit anderen gegenüber, mit denen wir eigentlich ganz anders umgehen sollten. Wie gut, dass wir das hören können. Gott hat uns zuerst geliebt, inklusive und brutto, wie wir sind. Bei ihm dürfen wir uns lieben lassen, um selber lieben zu können. Und wenn wir das glauben, dann können wir andere lieben. Da bekommen wir die Kraft zum Zuhören, aufeinander zuzugehen, die Kraft für ein Wie geht es dir? Ich will zum Schluss kommen. In diesem ersten Abschnitt des Apostel Paulus begegnet uns Paulus ganz warmherzig. Wir dürfen das persönlich hören, als wären wir diese Gemeinde in Philippi. Und wir bekommen Einblick in das Herz Paulus. Paulus war, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, ein brutaler, gnadenloser Christenverfolger. Aber durch seine Bekehrung zu Jesus ist er vom Saulus zum Paulus geworden. Paulus weiß, wovon er spricht, wenn er sagt, dass Gott unser Herz durch Jesus Christus positiv verändern kann. Aus dem größten Mist Gold machen kann und aus einem dunklen Herzen ein neues Herz. Das Wort, das in diesem Abschnitt am häufigsten vorkommt, ist das Wort Christus. Alles dreht sich um Christus. Das ist der springende Punkt. Zu ihm dürfen wir umkehren und uns lieben lassen. Darum geht es. Auch wenn wir noch so lange uns als Christen bezeichnen. Wir wissen das, jeder von uns weiß das, dass wir das brauchen, dass wir da zu lernen haben, dass wir Vergebung brauchen und uns immer wieder neu hinwenden müssen zu Jesus. Wir dürfen darum bitten, dass Gott in unser Herz kommt und uns ein, wie es in den Psalmen heißt, in uns ein neues Herz schafft. Gott hat es geschafft, aus diesem Saulus ein Paulus zu machen. Warum sollte er es nicht auch bei uns schaffen? Das ist das, was Paulus sagen möchte. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und an Verständnis. Zur Ehre Gottes. Amen.